الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Fliegt ein Huhn nach Afrika, so ist es eine Schwalbe. Was die Schwalben in Tunis tun, warum soll es ein Huhn nicht tun? Fliegen will ich nicht nach Tunesien. Am Tag, an dem der Dampfer Habib von Marseille à Joliette nach Tunis ablegt, schreibt Monique aus Toulouse auf der Leserseite der Libération, dorthin zu fahren, an einem Sonntag im Frühling oder schlimmer noch im Sommer, das ist mal wieder ein Abenteuer. Ein Marathon der Geduld beim Warten auf das Einschiffen. Ich habe noch die 1000 Geräusche der Fähre im Kopf und in den Haaren spüre ich den Wind der Überfahrt, in der Nase die Gerüche und in den Augen die vom blendenden Sonnenlicht ausgelöschten Farben. Ich habe die Seiten aus der Zeitung herausgerissen und aufgehoben, nicht wegen Moniques dauerhaften Erinnerungen an irgendeine Fähre, sondern wegen meiner Notizen auf der Rückseite. Was habe ich da geschrieben? Ich entferne mich von Europa, die Sonne im Nacken, sehe ich den Kontinent in der Ferne verschwinden und mein Rücken nähert sich Afrika. Das klingt zwar schief, gibt aber ziemlich präzise die Klassenlage der Sparpassagiere auf der Habib wieder. Die Decks am Bug des Schiffes sind den zahlungskräftigeren Passagieren der Kabinenklassen vorbehalten. Das Gros der in ihre Heimat zurückkehrenden Arbeitsemigranten und die wenigen Urlauber, die schon Anfang Juni in die Ferne aufbrechen, fahren rückwärts nach Afrika. Als die Habib 23 Stunden später in Tunis La Goulette anlegt, zeigt sich, warum wir so vergeblich hinten an der Reling Afrika aus der Ferne zu erspähen versucht hatten. Tunis lag unter einer dichten, weißen Nebel- und Wolkenwand verborgen. In der Nacht vom 23. auf den 24. April 1858 notiert Gustave Flaubert auf der Position 37 Grad 10 Minuten nördlicher Breite und 6 Grad 40 Minuten östlicher Länge: An Bord der Hermes überlasse ich mich einigermaßen philosophischen und sehr indezenten Unterhaltungen. Ich führe einen jungen russischen Adligen in die Geheimnisse der Päderastie ein, nach dem System Tardieu. Wie gut, dass ich ihn im Verdacht habe, viel besser als ich in der Kunst der Skythen bewandert zu sein. Die Skythen, so mein Meier, seien treffliche Reiter gewesen. Sie hätten Menschen geopfert und sie neigten zu wüsten Genüssen. Auf meinem Schiff, der Habib, scheinen die heutigen Skythen die Lust an der Einsamkeit entdeckt zu haben. Die Toiletten triefen von verschwendetem Sperma, Delfine hechten durch die Mediterranee. Welche Vergeblichkeit. Am Nachmittag des folgenden Tages treffe ich Insus ein. Der Weg vom Bahnhof zum Bab el Djebli, einem der Tore, die in die arabische Altstadt führen, ist leicht gefunden. Kaum, dass ich durch dieses Tor gegangen bin, höre ich hinter mir eine Stimme: Hallo, wie geht's? Ich lasse mich nicht davon aufhalten, aber schon steht er neben mir. Guten Tag, ich kenne dich. Du suchst das Haus von Brunner. Ich bringe dich hin. Alle Proteste und Dementis aus meinem Mund klingen unglaubwürdig. Non, c'est la première fois que je suis en Tunisie. Vous ne pouvez pas me connaître. Warum sprichst du Français? Ich kenne dich, du Deutsch, ich kenne dich. Ich muss mich geschlagen geben. Er hat recht. Vielleicht umfasst das erschreckende Erlebnis des Déjà-vu ja beide Seiten. Denjenigen, der etwas wiedersieht und denjenigen, der wiedergesehen wird. Denn ich kenne ihn tatsächlich. Am Tag vor meiner Abreise aus Berlin sah ich ein Foto von ihm. Ich wurde vor ihm gewarnt. Das ist Meher. Künstlername Mohammed. Von Beruf Besnesser, das heißt Abschlepper. Wenn er nicht mindestens 3 Touristen täglich durchgefickt hat, geht es ihm schlecht. Ich wusste also Bescheid. Hinter Mohammed, der meine beiden schweren Taschen auf die Schulter geladen hat, dringe ich in die verwinkelten Gassen der Medina von Sus ein. Es ist etwa 3 Uhr nachmittags, eine brütend schwüle Hitze liegt über der Stadt. Von den 1000 Wohlgerüchen des Orients kann kaum die Rede sein. Tage später erst werde ich die ersten Weihrauchschwaden im Innenhof des Hauses riechen. Die Blicke der Passanten und mutmaßlichen künftigen Nachbarn sind nicht besonders freundlich. 2-mal werde ich beschimpft, das habe ich wohl Mehers gutem Ruf zu verdanken. Wir sind angekommen. La Porte Bleue, rechts, Rue La Roussy-Sarouk. Nebenan wird offenbar gebaut. Schutt und Abfallhaufen vor der Tür. Mit viel Mühe gelingt es, die klemmende Tür zu öffnen. Meher nimmt die Taschen und will hineingehen. Es kommt zu einer unerfreulichen Szene, als er von mir mehr Geld haben will, aber schließlich gelingt es mir, ihn abzuwimmeln und hinter ihm die Tür zu schließen. »Ah, mon chat, mon chat«, hatte die seltsame Nachbarin gekeift, als er mich in das Haus gehen sah, und jetzt verstand ich sie. Als ich in den Innenhof trete, erblicke ich eine unendlich dürre, lange, schwarz-weiße Katze, die, kaum dass sie mich erspäht hat, sich in den Keller flüchtet. Der Hof ist übersät mit bereits verwesenden Fisch-, Fleisch- und Knochenresten. Nach einigem Suchen finde ich die nötigen Geräte und hole Eimer für Eimer aus der über 10 Meter tiefen Zisterne. Ich als Wasserkamel mit Müdigkeitshöckern zwischen den Schultern. Der Hibiskus, der Olivenstrauch, die Weinranken brauchen nach langen Wochen der Trockenheit auch jede Menge Wasser. Nach alter muselmanischer Rechtsauffassung gebührt der Besitz brachliegenden Geländes seinem Bebauer. Ich richte mich ein. Als ich schließlich abends gebadet, gesättigt und erschöpft auf dem Bett unter dem Kuppeldeckel des kleinen Zimmers liege, überfällt mich plötzlich das große Glücksgefühl. Aus der Nachbarschaft wehen Musikfetzen her, um das Haus herum beginnen die Vorbeter zum Nachtgebet aufzurufen. Hier werde ich die nächsten 6 Wochen verbringen.
عندي خليلة خليلة يا خسارة كبرت بيمحوني يا خسارة كبرت بيمحوني محوني وش فيتني وش فيتني من غير حيلة وش فيتني من غير حيلة.
Reise, oh, dieses Verlangen, den Ort in Raum und Zeit zu verändern, jünger zu sein, älter zu sein, anderswo zu sein, überall zu sein, Leidenschaft der Selbstflucht, Wonne des Sich-Wiederfindens, mit Staunen man selbst zu sein, Taumel der Reise, ein anderer zu sein, den so verführerischen Schemen des Todes Gründe für das Leben abzugewinnen. Ich träume von Georges Duhamels Prinz Jafar. Nachts wache ich auf. Die magere Katze sitzt unbeweglich vor meinem Bett und starrt mich an. Ihre Augen geben eine unbarmherzige Analyse meines Traumes. Ich lese darin die Frage, gibt er mir zu fressen oder gibt er mir nicht zu fressen? Der nächste Morgen führt mich in das Kasbah-Museum. Mit Schrecken und Freude entdecke ich, dass das berühmte Medusa-Mosaik mit dem breiten, runden, schlangenhaarigen Gorgonenhaupt hier in Sus zu finden ist.
Wer Medusa sei? Perseus geriet in Schwärmen. Eine ganz entzückende Person sei das gewesen. Freilich, am Schluss habe er sie erlegen müssen. Aber das Köpfchen habe er mitgebracht. Und es ziere seitdem artig in Gold gefasst den Schild der Athene. Noch einmal, Medusa. Das ganz kleine Erzittern des Haaransatzes der Schlummernden. Das Wort Perseus, das sie in Trance versetzt. Übrigens, wir haben dich nicht vergessen. Morgen ist Medusa-Tag. Da backen die Bäcker Plätzchen mit deinem Namen. Zärtlich zergeht der Hauer im Mund. Medusa? Medusa ist tot. Ihr Pferdesöhnchen galoppiert über den Helikon. Und Perseus schwärmt von Medusa. Wie sie den Kopf verlor? Wie sie den Kopf verlor. Ein letztes Mal, Medusa. Trocken vor Erregung umarmte sie mich. Ihre Schlangen zischelten dabei. Da wusste ich, was mir bleiben wird, wenn ich mich von der Klippe stürzen werde, ins Meer.
Ich habe sie oft besucht. Ihr Anblick schien mir von einer handgreiflicheren Wirklichkeit als das tunesische Chaos, das mich umgab. Allô, Mister? Bonjour, Monsieur? Wie geht's? Billig, billig, Halbpreis. L'amour? I love you. Die Touristen, die von ihren Führern wie Schafherden durch den Verkehr getrieben werden, haben allen Grund, ihre Augen, Ohren und Nasen vor der tunesischen Gegenwart abzuschotten. Ich gebe einige Zahlen. Von den etwa 7,5 Millionen Einwohnern sind 60% unter 25 Jahren. Ein Drittel der Bevölkerung ist erwerbstätig, die geschätzte Arbeitslosigkeit liegt bei 30%. Etwa 400.000 Tunesier leben dauernd im Ausland. Der Massentourismus ist größter Devisenbringer. In diesem Sommer hat das endgültig krisenhaften Charakter angenommen. Bis Anfang Juni wurden bereits über 2 Millionen Einreisen gezählt. Das war vor 3 Jahren noch die Gesamtzahl eines ganzen Jahres. Die Zeitungen melden mit großen Schlagzeilen Surbooking überbucht. Am Strand lernen die Touristen aus Köln, Marseille und Liverpool mehrsprachig zu motzen. Doch während der Tourismus auf der einen Seite Devisenmengen in das Land schaufelt, zementiert er auf der anderen Seite ökonomische Unterentwicklung. Weniger als 10% der Erwerbstätigen, und das heißt weniger als 3% der Gesamtbevölkerung, leben vom Fremdenverkehr. Aber die meisten Hotelbauten stehen oder entstehen in den Regionen mit landwirtschaftlich nutzbaren Böden. Das heißt, das Land wird erstens den Bauern entzogen und zweitens konkurrieren die Touristen mit den Bauern um das Wasser. Ein Tourist verbraucht täglich etwa 400 Liter Wasser. Die Touristenzentren Sousse, Hammamet und Nabeul sind in den Sommermonaten erste und letzte Hoffnung für Tausende von Jugendlichen, irgendwie und wie auch immer sich ihren kleinsten Teil vom großen Touristenkuchen zu sichern. Als Tagelöhner können sie am Tag etwa 3 bis 4 Dinar verdienen, das sind weniger als 8 Mark. Ein Gymnasiallehrer verdient monatlich knapp 300 Dinar, das sind weniger als 630 Mark. Aber eine durchschnittliche dreiköpfige Touristenfamilie haut für ihren Aufenthalt von 12 Tagen mehr als 4000 Mark auf den Kopf. Wenn die Leute daraus Genuss beziehen werden, dass draußen Leute sitzen, die nichts zu fressen haben, dann wäre es wirklich ein revolutionärer Akt. Dann gäbe es irgendwann den Schatten einer Chance, dass diese Penner allmählich so sauer würden, dass sie etwas tun. Ein Sozialist gibt keine Almosen. Im Gegenteil. Ein Sozialist sollte demjenigen, der hungert, seinen Hunger bewusst machen, indem er ihm vorisst und nichts abgibt. Soll das etwa heißen, Heiner Müller, dass Tunesien in diesem Jahr schon von über 2 Millionen revolutionären Sozialisten heimgesucht worden wäre? Nein. Das durchschnittliche Touristenbewusstsein in Tunesien ist durchaus nicht revolutionär, eher nur getränkt vom schlechten Gewissen. Extremwerte im Verhalten sind nur dann zu vermelden, wenn nach 3 bereits mildtätig bedachten Bettlern ein Vierter des Weges kommt. Dann wird gejammert oder gar gekeift. In Kairouan sah ich in der großen Moschee ein oberschwäbisches Ehepaar. Sie schrieb Karten, er puzzelte mit der Kamera. Sie saßen auf den Stufen hinter einer verschlossenen Tür, die nach draußen führte. Dagegen wurde von außen geklopft. Sie schrie, wir kaufen nix. Es wurde wieder geklopft. Und diesmal, antwortet er, ma händ scho alles. Als ich eine Stunde später in Kairouan im Schatten eines Kunsthandwerklädchens gegenüber der großen Moschee das Abklingen der Mittagshitze abwarte, kommt ein Land Rover angefahren. Die kleinen Voyous, mit denen ich mich unterhalte, erzählen, das seien die Bullen. Sie hätten gerade einen Dieb gefangen und suchten nach einem Guide wegen einer Aussage. Sie verschwinden und kommen nach einer Viertelstunde wieder. Der schreiende Dieb wird von ihnen aus dem Wagen gestoßen und dann schlagen sie ihn zu dritt zusammen, mit Knüppeln, Stiefeltritten, den Kopf gegen den Wagen schlagend. Meine fragwürdigen Gesprächspartner genießen das Schauspiel. Es gilt ohne jeden Zweifel ihnen selbst. Aber sie versichern mir, dass sie sich nicht erwischen ließen. 3 Tage vorher war in der Landespresse die neue Verfassung des Landes veröffentlicht worden. Markante Zäsur nach der Entmachtung des Combattant Suprême Habib Bourguiba im November vergangenen Jahres, die Präsidentschaft auf Lebenszeit, die 1975 zugunsten Bourguibas proklamiert worden war, ist wieder abgeschafft. Im Lande sind überall die großen Reiterstandbilder Bourguibas verschwunden. Auf den riesigen Sockeln, die man zu welchem künftigen Zweck auch immer stehen gelassen hat, verkümmern in für Gärtnerwässer unerreichbarer Höhe vertrocknende Topfblumen. Wenn man den Erzählungen der kleinen Leute Glauben schenken darf, dann war Bourguiba tatsächlich so etwas wie ein revolutionärer Sozialist, wie ihn Heiner Müller eben beschrieben hat. Er ließ es sich schließlich zu gut gehen. Seine Entmachtung verlief auf durchaus zivilisierte Weise. Ein Panzer vor dem Palast in Karthago und mehrere ärztliche Atteste gaben den Ausschlag für den Machtwechsel. Der neue Staatschef, früherer Geheimdienstboss und General Zine Abedine Ben Ali, hat offenbar die Pfeifferpapiere für Barches Wahlkampf genau gelesen. Jeden Tag tut er irgendetwas Spektakuläres für die Ärmsten der Armen, bewahrt etwa eine Hundertschaft von Räumung bedrohter Mieter vor dem Hinauswurf und am nächsten Tag veröffentlicht die Landespresse die gedichteten Dankeshymnen seiner Schützlinge. Es wirft ein deutlicheres Licht auf seine gegenwärtige Schwäche, dass er die Bourguiba-Denkmäler entfernen ließ. Immerhin hat der Combattant Suprême, der oberste Freiheitskämpfer, über 3 Jahrzehnte die Befreiung Tunesiens vom Kolonialismus und die tunesische Unabhängigkeit geradezu verkörpert. Seine Reden und Fernsehauftritte sind immer noch Legende, etwa als er 1964 vor den Fernsehkameras während des Ramadans ein Glas Orangensaft trank. Seine Argumentation dafür: Tunesien befindet sich in einem Kampf gegen ökonomische Unterentwicklung. dieser Kampf sei heilig und der Koran erlaube den Kriegern eines heiligen Krieges auch während des Fastenmonats zu essen. Oder etwa sein öffentliches Eingeständnis, dass er nur einen Hoden habe, aber mit dessen Hilfe sei es ihm gelungen, in der Zeit seines Pariser Exils mit einer freundlichen Witwe, Habib Bourguiba Junior, zu zeugen. Ben Ali ist weit von diesem Format entfernt. Sein Premierminister Hedi Bakush, langjähriger Direktor der Regierungspartei, und die anderen Mitglieder der neuen Regierung sichern den alten bourguibistischen Eliten die Fleischtöpfe. Ohne Bourguibismus ist das Ganze aber gefährdeter, vor allem, weil es eine breite Zustimmung unter den Gymnasialschülern, den Studenten, von der Bevölkerung ganz zu schweigen, für die Anhänger der islamischen Opposition gibt. Die Versprechungen von mehr Demokratie erweisen sich bei der Lektüre der neuen Verfassung als bloße Lippenbekenntnisse. Weitaus der größte Raum wird den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die sogenannten Freiheiten und Rechte wieder einzuschränken, gewidmet. Während innenpolitisch mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird, versucht man weiterhin, im Ausland finanzkräftige Investoren anzuwerben. Eine Anzeige, die vor 8 Jahren in der Bielefelder Neuen Westfälischen Zeitung erschien, bringt es auf den Punkt. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft Ihrer Fabrikation? Dann sollten Sie sich über die Errichtung eines Teilbetriebes in Tunesien Gedanken machen. Der Lohn beträgt dort 1/7 der deutschen Löhne. Insbesondere, wenn Sie Frauen beschäftigen, können wir Ihnen vielleicht wertvolle Hinweise. Kehren wir zurück zu dem fragwürdig privilegierten Touristen, der sich allein, bloß im Schutz seiner eigenen Haut und ohne Führer durch die Altstadt von Sousse bewegt. So viele Abenteuer, die ich gezielt an mir vorbeigehen lasse. Aber ihre Nähe, ihre Möglichkeit zu spüren, ist manchmal noch erregender als ihr späterer, tatsächlicher Verlauf. Da gehe ich die Avenue Habib Bourguiba entlang, den Straßennamen haben sie noch nicht geändert. Mit einem Mal höre ich aus der Ferne einen Schrei, der sich mehrmals wiederholt, und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Der Bauarbeiter, der von der 2. Etage des Rohbaus an der Straßenecke herunterschreit, meint wirklich mich und keinen anderen. Es ist der erste sonnige Tag seit meiner Ankunft. Die schwüle Witterung hat in der vergangenen Nacht ein kleiner Sturm weggeblasen. Der Tagelöhner da oben hat jetzt 2 Stunden Mittagspause. Seine Handbewegungen machen klar, wie er sie verbringen will. Und er weiß offenbar genau, dass seine Stärke meine Schwäche ist. On se livre ici à une bestialité enragée. C'est l'effet du climat, dirait Montesquieu. Um es anders als Herr Flaubert, deutsch-literar-historisch quasi auszudrücken, Rolf-Dieter Brinkmann, wäre er je in Tunesien gewesen, hätte der Wahnsinn ergriffen. Schien es ihm doch schon in Rom unerträglich anzusehen, wie die Männer sich ständig in den Schritt griffen. Das ist hier aber fast jede 2. Handbewegung. Ob sie nun der Kontrolle oder abgründigeren anderen Zielen dient oder bloß den Juckreiz stillen soll, Filzläuse sind hier endemisch, auch deshalb rasieren sich viele Männer am ganzen Körper. Meistens ist die Geste vollkommen unbewusst, der sie begleitende Blick gewissermaßen leer oder traumverloren. Es ist für mich eine der belustigendsten Beobachtungen gewesen, wenn andere Touristen diese Geste im falschen Moment als Anmacher missverstanden. Das gibt es zwar auch, dann aber ist der Blick nicht leer, sondern falscher Cocker Spaniel, wie der Hundekenner Fritz Jutta Radatz geschrieben hat. In den unbewusst scheinenden Momenten des Kratzens sehe ich eher so etwas wie die mit Hoffnung vermischte Angst durchschimmern, der Schwanz könne sich mal wieder selbstständig gemacht haben, wo er doch sonst nur dem Kommando folgen darf. Dem Kommando gehorchen sie allerdings auf eine durchaus profitable Weise. Der Tourismusforscher Dr. Lothar Nettekoven schreibt 1972 in einer Untersuchung über den tunesischen Fremdenverkehr: Es lockt das sexuelle Abenteuer allgemein, das unter der strikten sozialen Kontrolle der kleindörflichen Gemeinschaft entweder mit Prügel oder mit der Ehe geahndet wird. Und eine Heirat ist teuer. Speziell aber lockt das Abenteuer mit einer blonden, vielfleischigen Frau, deren baldige Abreise die gegenseitige Euphorie erhöht und die Gefahren möglicher Konsequenzen verringert. Und weiter: Die Preise des touristischen Vergnügungssektors sind für Tunesier astronomisch hoch. Um trotzdem an diesem begehrenswerten Leben teilnehmen zu können, setzen diese Vagabunden alles ein, was sie besitzen, und das ist meist nicht viel mehr als ihr naiver Charme und ihr Körper. So hat sich nach dem musulmanischen Sprichwort Knaben für das Vergnügen, Frauen für die Nachfahren die homosexuelle Prostitution zu einem der Pfähle entwickelt, auf denen der Fremdenverkehr in Tunesien basiert. Soweit Dr. Lothar Nettekoven. Dieser zivilisatorische Pfahlbau hilft Tausenden von jungen Männern, sich über Wasser zu halten. Die Bandbreite des damit zu erwirtschaftenden Honorars ist beträchtlich. Sie reicht vom harten Dinareinkommen des Hardcore-Businessers Mohammed bis hin zum freundlichen Bauarbeiter Kamel, der sich von mir zum Couscous einladen lässt. Um die Regeln der Anmache so umfassend wie nur irgend möglich zu beherrschen, führen ihre professionellen Betreiber kleine Zettelchen bei sich, denen sie in allen ihnen geläufigen Sprachen die notwendigen Standardformulierungen entnehmen. Wie geht's? Ich dein Freund. Do you love my cock? Mais je ne la connais pas. Ah voilà. Je t'aime. Ich liebe dich. Je vais dormir avec toi. Freund. Freund. Amour. Amour. Fucking, fucking, fucking. Bist du verheiratet? In einer Antwort auf diese Frage sind sie tatsächlich immer interessiert. Von der Antwort darauf hängt es ab, wie sie sich weiter verhalten. Mit einem angeblich verheirateten Mann zu vögeln, erleichtert es, nicht das Gesicht zu verlieren. Kein Schwuler zu sein, tröstet sie darüber hinweg, bloß arme Schlucker zu bleiben. Es gibt nicht wenige Voyous, die das wenige Geld, das sie mit Beischlaf verdienen, sofort ins Quartier tragen, um es dort für 3 Minuten mit einer Hure auszugeben. Vor den Häusern in der abgeriegelten Straße der Medina stehen sie in langen Schlangen und die alte Puffmutter, der das Haus, in dem ich wohne, früher gehört hat, erzählt, dass eine Hure täglich bis zu 150 Freier abfertigt. Je veux dormir avec tout le monde, gesteht mir Abdelaziz. Aber das sind 3 Milliarden Menschen, erkläre ich ihm. Gif, gif, meinte er. Egal. Ich habe es nachgerechnet. Selbst wenn ich jedem nur 1 Minute einräumen würde, müsste er dafür 5700 Jahre ficken. Ununterbrochen.
Thank you.
Sie konstruieren jedes Mal einen eigenen Roman, um darin Ihren homosexuellen Beischlaf zu verstecken. Etwa Abdelkader, der mich eines Tages am Strand zu einer Gazouze, einer Limonade, einlädt. Er erzählt von seiner Freundin in Schweden, die von ihm ein Kind hat und die er bald wieder besuchen möchte. Er sei schon einmal ein ganzes Jahr in Schweden gewesen. Ob ich nicht einen Brief für ihn schreiben könne. Man verabredet sich. Nachts um 12 kommt er ins Haus, zeigt die letzten Briefe der Schwedin, ein paar Fotos von dem Kind und dann muss ich schreiben. Ach, meine Liebe, wie gerne und wie bald würde ich dich wiedersehen, wie ich dich vermisse. Mir stehen die Tränen in den Augen. Eine verstohlene, reibende Geste unterstreicht die Glaubwürdigkeit. Ich sehe keine andere Frau mehr an, wie schön wir zuletzt getanzt haben. Aber was war das für ein Brief an einen anderen Tunesier in Gabes, den ich in dem letzten Brief an mich fand? Und was soll die norwegische Briefmarke darauf? Wer ist das? Ich war so empört und erschrocken, als ich ihn sah. Ich habe den Brief sofort an dich zurückgeschickt. Erklär mir das. Wir gehören doch zusammen. Wie lange dauert es noch, bis ich die Flugkarte und das Einreisevisum bekomme? Schreib mir doch bald. Am besten jeden Tag. Ich küsse dich. Mein Herz klopft bis zum Hals, wenn ich eure Bilder ansehe. Das Diktat ist beendet. Abdelkader fragt, ob er bei mir übernachten dürfe. Aber ja doch. Als meine Hand, wie versehentlich, seine Schulter berührt, ist der Moment für die Frage gekommen. Tu veux faire l'amour? Und als einziges Indiz für einen sozialisationsschädigenden Aufenthalt in Schweden gleich danach die Frage, est-ce que tu as des condoms? Später erzählt mir ein Freund von Abdelkader, dass die Briefe, die Fotos und die Story auf dem Markt der Voyous verdielt werden. Die Anreicherung mit persönlichen Details, wie etwa die Eifersucht auf den Tunesier aus Gabes oder die norwegische Briefmarke, alles das nichts als Rubbish. Authentizität. Ich war die Fliege, die ins Netz geholt werden sollte. Ich habe noch viele Briefe als öffentlicher Schreiber, Écrivain Public, aufgesetzt. Besondere Freude machten mir immer mehr die Formulierungen mit den Tränen und dem Kloß im Hals. Das kann ich jetzt auf Deutsch, Englisch und Französisch. Von einer anderen Qualität zeigte sich Nabil, der sich mir als Kapitän einer Fußballmannschaft aus der Medina vorstellte. Diese Geschichte diente vor allem seiner Absicht, mir meine Schuhe abzuschwatzen, die er am nächsten Morgen für ein Match in Monastir bräuchte. Er werde sie mir mittags wiederbringen. Nabil hat die irritierende Eigenschaft, die ganze Zeit kleine Reden zu halten, Kommandos zu geben, sich selbst dann wieder mit Fragen an mich zu unterbrechen. C'est bon ça, hein? Schließlich hat er mir den Eindruck vermittelt, er habe als trefflicher Sküte seine Rede als eine Art von Kontrapunkt zum Sex gehalten und wirklich glücklich hätten ihn vor allem die rhetorischen Kniffs gemacht. In der Tat hat er sogar einen weiteren Zuhörer gehabt, der seinen rhetorischen Höhepunkten im Innenhof lauschte, ein sogenannter Bruder. Als ich sie beide verabschiedete und die Tür zur Straße mal wieder klemmte, holte der kleine Bruder und Aufpasser aus seinem Hosenbein ein Fleischermesser mit riesiger Klinge und begann damit, die Tür zu bearbeiten, laut lachend, als er mein Gesicht sah. Daher erscheinen mir Nabils Reden heute wie die rhetorische Beschwörung eines Nicht-Angriffspaktes. Es gibt einen merkwürdigen Widerspruch zwischen ihrem Aussehen und der Art, wie sie sich fortbewegen. Ihre Füße schlurfen. Sie verlieren nie den Bodenkontakt, als ob allein diese fortwährende Verbindung mit dem Boden es ist, die den Eindruck von Kraft und Schönheit in ihre Körper zaubert. Gleichzeitig schlenkern sie aber weit ausholend mit den Armen, als ob sie damit versuchten, vom Boden abzuheben. Ich habe den Eindruck, sehen zu können, zusehen zu können, wie sie verwelken. Wenn man mit geschlossenen Augen durch die Straßen geht, klingt dieses Schlurfen entsetzlich. Hört man es ganz dicht hinter sich, gibt es aber gleich diesen schmeichelnden Kontrapunkt. Freund, Freund. Kurz, angenehme Enttäuschungen. Heute Morgen sah ich auf der Place Ferhat Haschet einen blinden alten Kleinstgewerbetreibenden, der seine Personenwaage mit einem Bindfaden an sein rechtes Bein kettete. على الغريب Vorgestern, am 12. Tag meines Aufenthaltes in Sus, bin ich zum ersten Mal an den Strand gegangen, um andere Touristen zu beobachten. Eben erst fand ich in Paul Klees Tagebuch seiner Tunisreise mit August Macke folgende Eintragung. Wir sollten nur nach Kairouan und vermeiden, mit der Bahn zu sehr umzufahren. Zu diesem Zweck machten wir uns auf, ein Stück zu Fuß zu gehen nach der Eisenbahnstation Bir Bourekba. Auf diese Weise kamen wir nun selbst in die Lage, mit unserem europäischen Äußeren das Landstraßenbild zu beleben. Natürlich nur in dümmster Nicht-Anpassung. Denn was wir schon vom Zug gestern gesehen hatten, war so einzigartig zeitlos gewesen, dass es einen erbarmen wollte, mit seiner Mode Anfang 20. Jahrhundert hier hereinzuzeiteln. Heute, unter den Bedingungen des Massentourismus, der in die Fußstapfen der Weltkriege getreten ist, hat Zeitlosigkeit ein anderes, barbarischeres Aussehen. Sonnenverbranntes, fettes, rotes oder zu braunes, nacktes Fleisch. Goldbräuler, die im 14-Tage-Takt das Mittelmeer belagern. Die Touristen herausen und hereinen, wie mir Mohammed erklärte. Am Strand beobachtete ich ein Ehepaar aus dem Rheinland. Der Mann mit einem steifen Bein machte von seiner Körperhaltung und Sprache ganz den Eindruck eines tüchtigen Portiers. Während er mit der rechten Hand im großen Bogen seine Zigarette zwischen Daumen und Mittelfinger gepresst an den Mund führte, stemmte er die linke in die Hüfte, das steife Bein vorgestreckt. An mir ist schwer vorbeikommen, war darin zu lesen. Und ganz so klangen auch seine Reden, mit denen er Wasser, Strand und tunesische Lebensqualität kommentierte. Seine Frau, früher waren wir immer auf Mallorca, schrie sie. Was heißt heute eigentlich früher? Seine Frau erzählte von langen Telefongesprächen nach Hause. Das Wetter, der Verkehr, die Staus und so weiter. Immer wenn ich frei habe, regnet es, beschwert sie sich. Lauter als dick, in einem riesigen, einteiligen, bunten Badeanzug, immerhin. Stark sonnenverbrannt bereits, unter einem wolkenlosen, dunkelblauen Himmel. Ihr Mann ist inzwischen dazu übergegangen, die dritte Bierflasche an diesem Morgen zu leeren. Heute Mittag habe ich endlich die Katze aus dem Haus gejagt. Sie ist mir am Ende wie ein Sinnbild meiner eigenen fragwürdigen Existenz in Sus erschienen. Gefangen im Paradies, lieber den Hunger hinter goldenen Gittern in Kauf nehmend, als sich in die Freiheit, das heißt für die Katze, in die Selbstverantwortung und Tätigkeit, kurz, auf die Straße jagen zu lassen. Dieses Tier, diese magere Karikatur einer Katze, hatte eine untrügliche Witterung für die Sekunden, in denen ich in den Schlaf zu fallen begann. Das waren für sie die Sekunden des Miauens, Bekämpferin meines Schlafes, weil sie um meine schlechten Träume wusste. Und kaum ist sie endlich aus dem Haus, kroch heute Abend eine fette Ratte aus der Kanalisation hervor und verschwand augenblicklich im bisherigen Katzenkeller. Ich werde Gift streuen müssen. Immer mehr hat mich in den letzten Tagen das Gefühl befallen, unter Beobachtung zu stehen. Auch das hat seine zwei Seiten. Als ich vorgestern mittags kurz vor der Strandpromenade Mohammed treffe, Mohammed, der so schön singen kann und die deutschen Worte herausen und hereinen erfunden hat, höre ich, während wir an dem kleinen Mäuerchen entlanglaufen, plötzlich eine Stimme sagen, Attention, Monsieur. Aber als ich mich umblicke, ist weit und breit niemand zu sehen. Auf dem Weg zum Restaurant im Souk El Gaïd gestern Abend hörte ich im Vorbeigehen jemanden sagen, Toujours vous promenez seul, pourquoi? Immer alleine, warum? Dieses Mal sah ich sogar denjenigen, der mir seine Beobachtung so freundlich anteilnehmend mitteilte. Ohne sich aber von irgendeiner Antwort von mir aufhalten zu lassen, ging er weiter. Heute Morgen nun bekam ich eine mögliche Erklärung für diese irritierenden Beobachtungen. Es klopfte an der Tür und Sohora, die Kioskbesitzerin von nebenan, rief mich. In ihrem Laden sei ein Agent, der mich sprechen wolle. Im Laden treffe ich auf einen tunesischen Yappi, hohe Stirn, Geheimratsecken, Sonnenbrillen, Hörner über den Haaren. Kühl, distanziert fragt er mich nach allen möglichen Sachen und wird plötzlich etwas streng. In einer Stunde erwarte er mich im Kommissariat in der Avenue Habib Bourguiba. Er drückt mir eine Vorladung in die Hand. Als ich in der falschen Annahme, ich solle meine Anmeldung bei der Touristenpolizei nachholen, dort vorspreche und dem Bullen die Vorladung in die Hand drücke, wird er ganz fahrig, sagt, nein, nein, Sie sind hier falsch, warten Sie draußen. Nach einigen Minuten kommt ein Zivilgekleideter und führt mich über alle möglichen Treppen und Gänge in ein anderes Büro. Darin ein Schreibtisch, davor zwei Stühle, dahinter einer, an der Wand ein Guerilla-Porträt mit großen roten Verdienstorden von Sine Abedine Ben Ali. Man bittet mich, Platz zu nehmen. Ein anderer Zivile kommt herein, nimmt meinen Pass, blättert darin lange herum und fragt mich, ob ich Holländer sei. Merkwürdig. Schließlich kommt mein Yappi-Agent aus dem Kiosk, fragt zunächst ein paar allgemeine Sachen, die er auf einem Vordruck einträgt, Name, Adresse, Beruf, Einreise. Komisch wird es, als er nach dem Namen meiner Eltern fragt. Er kommt nun zur Sache. Beschäftigen Sie sich als Journalist mit politischen Fragen? Aber nein, nur wenn die Literatur ausnahmsweise mal so tut, als wäre sie politisch, Sie verstehen. Er will nicht verstehen. Haben Sie vor, über Ihren Aufenthalt in Tunesien zu schreiben? Aber nein, ich weiß doch, dass ich mich dann akkreditieren müsste, Monsieur. Ich mache nur Ferien. Haben Sie über Ihre bisherigen Gespräche Dossiers angelegt, sich Adressen notiert? Nichts, nichts. Ich habe nur Ihre Zeitungen gelesen, das ist alles. Was denken Sie über Tunesien? Fragt er mich plötzlich. Und als ich herumstottere, wie soll man auch auf so eine Frage präzise antworten, fragt er, warum haben Sie einen neuen grünen Pass mit 10 Jahren Gültigkeit? Der ist vom 25. Mai. Es gibt doch jetzt die roten Europapässe. Haben Sie auch andere Länder im Nahen Osten bereist? Trägt Ihr anderer Pass israelische Sichtvermerke? Wann waren Sie das letzte Mal in Israel? Als ich sage, 1972, sagt er, aber das war doch das Jahr des Attentats auf die israelische Olympiamannschaft in München. Sie wissen doch, dass vor 2 Monaten der zweite Mann der PLO in Tunis vom Mossad ermordet worden ist. Haben Sie Beziehungen zum Mossad? Okühne? Okühne? Okühne. Immer noch bin ich eher belustigt als erschrocken oder etwa empört, weil ich mich so vollkommen unschuldig, um nicht zu sagen naiv, fühle. Was geht da vor? Was will der von mir? Mit einem Mal eine weitere 180-Grad-Kurve. Die Gäste, die ich bisher in dem Haus empfangen hätte, seien nicht allzu kultiviert gewesen. Aber sein Kollege kann nicht mal meinen Pass richtig lesen, schießt mir durch den Kopf. Aber ich habe ihn jetzt möglicherweise wiedererkannt. Eine Woche vorher hatte ich am späten Nachmittag mit Fauzi, dem Sonnenblumenkernverkäufer, auf dem Strandmäuerchen gesessen und über alles Mögliche, seine Arbeit, seine Familie, seine Schule, seine Zukunft geredet, und da hat in einem Wagen am Straßenrand so ein Sonnenbrillenhorngesicht gesessen und immer wieder herübergeschaut. Mir waren auch die beiden Antennen an dem Wagen aufgefallen. Er redet weiter, während mir das durch den Kopf geht. Für den Fall, dass Sie weiter Besuch in dem Haus empfangen, werden wir Sie unverzüglich zum Flughafen begleiten. Et on va envoyer une lettre à votre ambassade. Persona non grata. Danke für die gastfreundlichen Blumen, Herr Kommissar. Das Gespräch sei beendet, antwortet er, die Tür geht auf. Es kommen 2 andere Zivile rein, pyknisches Kaliber, aus Granit die Köpfe wie aus dem Bilderbuch. Der eine bleibt stehen, der andere setzt sich auf den Stuhl mir gegenüber, so dass ich fast unsere Knie berühren, und sieht mich an, ohne ein Wort zu sagen. 2 Minuten lang. Dann steht er auf, geht raus und ich bin entlassen. Thank you. Meine polizeiliche Vorladung hat sich in der Nachbarschaft herumgesprochen. Nun ist Monsieur Jean noch geheimnisvoller geworden. Bisher hatte man mich eher etwas verspottet oder auch bemitleidet wegen der ständigen Streitereien mit Fakir Rida und seiner Megärenmutter Salia, deren Bauarbeiten mich ständig in Lebensgefahr bringen, weil Gesteinstrümmer oder Gerüstbalken in den Hof stürzen. Ein Araber hätte längst zum Gewehr gegriffen, vertraut mir Abdelaziz, der Gehilfe der Kaufmannsfrau Zuhura, an. Er macht mir Komplimente, mein Verhalten sei weise, sich nicht zu wehren, sondern immer Gleichmut zu bewahren, sei höchste muselmanische Tugend. Warum ich denn überhaupt noch Christ sei? Es beginnt ein Disput, der sich über mehrere Tage erstreckt. Er beginnt mit den hygienischen Vorzügen des Islam. Die Art, wie die Tiere geschlachtet würden. Il faut les égorger, damit das Blut die schlechten Stoffe herausschwemmt. Entkehlen, ein schönes Wort. Die fünftäglichen Gebete, vor allem das Morgengebet, seien auch hygienische Leistungen. Es setze den Gläubigen in die glückliche Lage, die daran anschließende Zeit der Reinigung und Verdauung zu widmen, während die Ungläubigen ihre vollen Bäuche ungeleert morgens noch zur Arbeit schleppten. Der Ramadan ist ein Monat des durch Fasten gereinigten Körpers. Besonders wichtig erscheint ihm die Betonung des Mysteriums in den Religionen, und die Christen verachtet er, weil sie ihre Religion so einer profanen Geschichte verdankten. Es ist verblüffend, wie innig verwoben in seiner Darstellung Souveränität der Verurteilung mit eklatanter Unkenntnis einhergehen. Ich führe ihn in Versuchung. Gestern erst hatte ich Flauberts Roman Salammbô gelesen. Ich frage ihn, ist der Ramadan nicht vielmehr in einer Zeit der Kriege entstanden, als der allgemeine Nahrungsmangel diejenigen Reichen, die sich noch etwas zu essen gerettet hatten, dazu zwang, das heimlich und nachts zu verspeisen? Auch das bevorstehende Fest Laid el-Kebir, das in Erinnerung an Abrahams Opfer von Isaak gefeiert wird, gibt Anlass zu kasuistischen Spielereien. Am Morgen des Festes entkehlen die muselmanischen Familienväter einen in der Regel 2 Wochen vorher gekauften Hammel. Die Tage vor dem Fest ist das Tier ständiger Spielgeselle der Kinder, wird geschmückt, gut gefüttert. Ich frage Abdelaziz, ist die Freude Abrahams beim dritten Messerstich, ein Schaf zu entkehlen statt seinem Sohn, eine von seinem Gehorsam gegenüber Gott unabhängige Größe oder eine gleichberechtigte? Er antwortet, wie aus der Pistole geschossen, natürlich ist es eine abhängige. Die Opferfreudigkeit ist ungebrochen. Am Morgen des Festes sind wir eingeladen, der Entkehlung von Zuhuras Lamm beizuwohnen. Brnr schießt Fotos. Die Familie ist schon etwas entfremdet, bei ihr übernimmt ein bezahlter Schlächter das Entkehlen. Das Tier liegt vor dem Hauseingang auf der Straße. Der Metzger nimmt sein Messer, schneidet ihm den Hals durch, ein kleines Zucken geht durch den Körper des Tieres, der Metzger stellt sein Bein auf den Hals und presst das Blut aus dem Körper, das in langen Bächen die Straße hinabfließt. Er erklärt uns, dass das Tier genau so liegen müsse, damit die Schnittwunde in Richtung Mekka weise. Nach etwa 3 bis 4 Minuten bäumt sich das Schaf mehrmals heftig auf, dann ist es vorbei. Im Hauseingang ist bereits ein Haken befestigt, mit einer Schnur wird das Tier emporgezogen. Vorher schneidet der Metzger mit dem Messer am Schwanz ins Fell und bläst mit dem Mund das Tier auf. Vom prallen Körper wird das Fell heruntergestoßen. Kaum ist das Fell ab, kommt Shukri, Zuhuras Sohn, mit einem Messer und schneidet ein dickes Stück vom Lämmerschwanz ab und isst es auf. Er lädt auch uns ein, das sei das Beste, wie Butter. Mit etwas Diplomatie gelingt es uns, die Einladung abzuwehren. Hinter uns ist plötzlich ein lautes Klatschen zu vernehmen. Im gegenüberliegenden Haus hat eine Familie ihr Lamm auf der Dachterrasse entkehlt und nun schießt das Blut durch die Regenrinne, die knapp unterhalb des ersten Stockwerkes endet, in Strömen auf die Straße. Die ganze Mauer ist rot vom Opferblut. Wir flüchten uns zurück ins Haus. Der Abend dieses Tages lässt die Ereignisse um mich herum eskalieren. Bekannte von Brnr aus Berlin, die ihre Ferien in Sousse verbringen, kommen zu Besuch. Vater, Mutter, Tochter, Kind. Ich zeige Vater und Tochterkind die Dachterrasse. Sie erblicken die Hexe Salia in ihrem Innenhof und starren sie unverhohlen an. Nun begegnet einem als Fremden die Neugier der Araber geradezu handgreiflich auf Schritt und Tritt. Es ist aber etwas anderes, in ihre Häuser zu starren. Der empörte Blick Salias versprach nichts Gutes. Am nächsten Tag klingelt und klopft Fakir Sturm an der Tür. Er werde dort so lange warten, bis ich mit ihm zur Polizei ginge. Ich hätte am vergangenen Abend vor den Augen seiner entsetzten Mutter das Kind vergewaltigt. Er wird rabiat, will ins Haus eindringen, erst zu Hora, die durch das Geschrei alarmiert ist, gelingt es, ihn wegzuziehen. Hinter ihm seine zeternde und jammernde Mutter. Was ist da vorgegangen? Fakir hätte alle auf seiner Seite gehabt, wenn er die unverhohlenen Blicke in seinen Innenhof zum Anlass seines Wutausbruchs genommen hätte. Aber nein, er erfindet die unglaubliche Geschichte, ich hätte das 10-jährige Kind vor den Augen nicht nur seiner Mutter, sondern der eigenen Eltern des Kindes vergewaltigt. Diese Szene nimmt ihm niemand ab, aber allmählich beginne ich zu begreifen, was in den vergangenen Wochen zwischen ihm, seiner Mutter und mir passiert ist. Es war ein totales Theater. Man konnte nicht mehr zwischen Akteuren und Publikum unterscheiden. Durch ihre Bauarbeiten, die sie auf alle den Innenhof meines Hauses umgebenden Dachterrassen ausdehnten, war ich im Hof von ihnen umzingelt. Und es gehörte zur theatralischen Intensität, dass ein Teil der Akteure jeweils eine Sprache sprach, die für den anderen unverständlich blieb. Man beobachtete sich gegenseitig und nie wäre es möglich gewesen, zu entscheiden, wer, wann, welche Rolle spielt oder aufgezwungen bekommt. Fakir, der sich in Hotels auf sein Nagelbrett legt und dann viel fleischige blonde Touristinnen auf seinen Leib bittet, um nach einem Blick unter ihre Röcke zu entscheiden, welche er mit nach Hause nimmt, wo er seine Mutter schlägt und in ihr Zimmer einschließt. Fakir, der Mohammed beim Verlassen meines Hauses bemerkt und den Sittenhüter spielt, indem er ihn zu verprügeln beginnt. Fakir schließlich, der sich vor den Augen seiner Arbeiter von mir dazu zwingen lässt, den Hof von den Bautrümmern zu reinigen, mit denen er mich beinahe umgebracht hätte. Kein einziges Mal hatte ich aber je den Eindruck, dass dieses totale Theater, das da unter Einsatz aller Leibes- und Geisteskräfte inszeniert wurde, wirklich gefährlich werden würde. Bei aller gegenseitigen Erbitterung gab es eine unsichtbare Grenze, die nicht überschritten werden konnte. Fakir verdanke ich die Idee, mir die psychische und soziale Struktur dieser Erfahrungen als ein System kommunizierender Röhren zu denken, wobei in jeder einzelnen Röhre ein kleiner Tantalus nach Früchten zu langen versucht, die an ihm vorbei und über ihn hinausgewachsen sind. Je mehr er selbst strampelt, um danach zu greifen, desto leichter steigt den anderen um ihn herum das Wasser bis zum Hals und manchmal höher. Auch sie müssen strampeln. Der Ausnahmezustand in Permanenz erlaubt es niemandem, sich mit irgendeinem State of Affairs zufrieden zu geben. Der sogenannte muselmanische Fatalismus ist daher ein abgrundtiefes Missverständnis, da er in den Bereichen der sozialen Kommunikation, wo es darum geht, Gesichtsverluste zu vermeiden, undenkbar wäre. Es gibt auch keine Doppelmoral, wie etwa bei den Christen. Der Satz von Musil, jeder Mensch habe eine zweite Heimat, in der alles, was er tue, unschuldig sei, könnte auf die Araber, die ich bisher kennengelernt habe, insgesamt angewendet werden. Das heißt, sie könnten ihn für sich reklamieren, a priori und a posteriori. Sie träumen permanent und weil ihre schlafwandlerische Beweglichkeit es ihnen erlaubt, blitzartig Positionen zu wechseln, wachen sie aus ihrem Schlaf nie auf. Sie haben das Glück, schnell und vollkommen zu vergessen. Ihr Verlangen danach, Beziehungen zu stiften, Abhängigkeiten oder Verpflichtungen zu erzwingen, steht dazu in keinem Gegensatz. Es wirkt eher noch stabilisierend. Wenn Suhura morgen den Hausfriedensbruch von Fakir bei der Polizei bezeugen wird, tut sie das nicht der zu bezeugenden Wahrheit zuliebe, sondern weil sie Brnr bereits gebeten hat, bei seinem nächsten Besuch eine dritte Videoanlage für ihre schwarze Kassettenproduktion mitzubringen. Was Marcuse in seiner Untersuchung über die repressive Entsublimierung gesagt hat, findet in der arabischen Medina-Gesellschaft seinen Ausdruck darin, dass an traditionellen Formen eisern bis in die Grammatik hinein festgehalten wird, während die mit aller Macht und Verführungskraft einbrechende moderne Welt darin eingeschlossen wird. In einer Untersuchung über die Medina von Tunis lese ich, Fluch, Verwünschung und Gotteslästerung nehmen eindrucksvolle Ausmaße an und verflachen teilweise schon zum Personalpronomen. Es gerät keine Welt mehr aus den Fugen, wenn auf die Beteuerung beim Haupte meines Vaters herausfordernd die Reaktion lautet, Fluch über die Religion deiner Eltern! Und statt jemanden nach althergebrachter Etikette den vielfältigen Wohlwollensbezeichnungen Gottes zu empfehlen, schließt man heute vielmehr herzlich und anerkennend mit Der Herr möge dich vertilgen, du Hurensohn. Es wäre noch so viel weiter zu erzählen, über die Besuche in den Gebärmutterhöhlen des Hammams, diesen Ort der großen Reinigung, die der Vorbereitung auf das Gebet in der Moschee dient, wo aber auch die ersehnten Beziehungen inszeniert werden, indem der Mann auf jenem Marmorblock seinen Samen hinterlässt, von dem er hofft, dass seine Angebetete später darauf Platz nehmen wird. Die Begegnung mit dem Zögling der weißen Väter auf Djerba, der aus den Händen lesen kann, oder die Einladung, das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, Mabruk in Kerker, seinem Heimatdorf in der Steppe bei El Djem, zu besuchen. Als ich am 30. Juli in Tunis an Bord der Liberté gehe, lerne ich zwei sehr junge Arbeitsemigranten kennen. Strohhüte hinter dem Ohr, ein Jasminbouquet, kleine Gepäckbündel in den Händen. Vor 15 Jahren konnte man darüber noch lesen: Wenn der tunesische Bewerber um einen Arbeitsplatz in der Bundesrepublik erfolgreich ist, wird er zu einem Informationsaufenthalt nach Karthago Birsa eingeladen, der in 2 Tagen ein Bild des Lebens in der Bundesrepublik vermitteln soll. Danach wird er mit einem Sammeltransport zunächst mit der Fähre nach Palermo gebracht, um dort in den Zug nach München überführt zu werden. Die Verpflegung während der 2-tägigen Reise wird dem tunesischen Arbeitnehmer gestellt. 2 Kilo Weißbrot, 2 Konservendosen Thunfisch, a 65 Gramm, 2 Konservendosen Ösardin zu je 125 Gramm, 1 Dose Rindfleisch zu 200 Gramm, 1 Packung handelsüblicher Schmelzkäse zu 100 Gramm, 2 Kilo Obst, 1 Plastikflasche. Soweit ein Bericht der dafür verantwortlichen deutschen Auswahlgruppe von 1973. Die Zeiten sind vorbei. Im Gepäck der beiden an Bord der Liberté, bei Fawzi und Lotfi, gibt es nur ein paar Kaskrut, ein paar Oliven und ein großer Topf mit ihrer eigenen Gewürzmischung. Sie fahren nach Toulouse, wo sie bei einem Onkel auf dem Bau arbeiten werden. Ihr Lachen ist von einem rasiermesserscharfen Schmerz umrandet. In dem Lied »El Babour«, das Schiff der Emigration, von Muldi Salila heißt es: »Das Schiff pfeift und nimmt Kurs auf das offene Meer, in die Ferne, es entfernt sich von dem so hellen Himmel und trägt die Jugend des grünen Landes, wie bitter das Leben ist, sie werden fortgetragen wie Äste«, nach dem Regen im Fluss. Der Nachtflug geht zu Ende. Sie hörten einen Reisebericht aus und über die arabische Altstadt von Sousse. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Hütt. Musik war von Mohamed Rouge, Najet Adjia. Es gab ein Gedicht von Klaus Heinrich, gelesen von Gerd Warmelding, Medusa. Im Hintergrund der Anfang noch eines Liedes von Lotfi Buschneck. Ich verabschiede mich bis nächste Woche wieder. صفصاف والقصب بكي
والأصعب بكي بكي. قالوا الدمع بيفيد، قالوا الدمع بيفيد.